Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Simbabwe nach den Wahlen. Hinweis auf eine Online-Veranstaltung. Simone Knapp, Referentin der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika, schickte diesen Text. Am 23. und 24. August wurden in Simbabwe turnusgemäß die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen durchgeführt. Wie in den Jahren davor mobilisierten die Wahlen viele Menschen in diesem Lande im südöstlichen Afrika. Auch wenn mittlerweile nur noch die wenigsten daran glauben, dass eine Änderung der politischen Landschaft in Simbabwe durch Wahlen gelingen kann. Dieses Mal kam erschwerend hinzu, dass die Regierungspartei viele repressive Maßnahmen ergriffen hat, um die Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliche Organisationen und für die Opposition zu beschränken. Der Wahlsieg des amtierenden Präsidenten hat kaum jemanden überrascht. Die verfehlte absolute Mehrheit seiner Partei im Parlament, die ihr ermöglichen würde, Verfassungsänderungen vorzunehmen, scheint jedoch mit den frei gewordenen Parlamentssitzen der Opposition, die Nachwahlen mit sich ziehen, in greifbarer Nähe. Der Endbericht der Wahlbeobachtungsmission der Europäischen Union im Jahr 2018 fiel sehr kritisch aus und darin enthalten waren konkrete Empfehlungen, die darauf ausgerichtet waren, die verschiedensten Etappen der Wahlprozesse in Simbabwe zu verbessern. Dieser Bericht fand kaum Beachtung. Auch 2023 war die EU mit einer Wahlbeobachtungsmission vor Ort. Deren vorläufiger Bericht genauso kritisch ist wie der Bericht der Delegation der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika, SADC. In dieser Online-Veranstaltung wollen wir auf die Wahlbeobachtungsmission der EU blicken und ihre Hauptkritikpunkte analysieren. Darüber hinaus wollen wir uns mit der Zukunft der EU-Simbabwe-Beziehungen unter Berücksichtigung der gegenwärtigen geopolitischen Lage auseinandersetzen. Hier soll es konkret um die Frage gehen, ob die Militärcoups in Westafrika und das Streben Russlands nach neuen Einflusssphären in Afrika die EU in ihrer Bewertung der politischen Entwicklung in Simbabwe beeinflusst und wenn ja, was dies für zivilgesellschaftliches Engagement vor Ort bedeutet. Wir laden Sie ein, mit unserer Referentin Dr. Pierrette Herzberger-Fofana und uns zu diskutieren. Dr. Herzberger-Fofana ist seit 2019 Mitglied des EU-Parlaments für die Grünen und war im August Teil der EU-Wahlbeobachtungskommission in Simbabwe. Dazu jetzt von mir ein Erfahrungsbericht aus Simbabwe, wo ich fast 30 Jahre lang als Journalist gearbeitet habe, nach Erfahrungen vorher in vielen anderen Kulturen. Obwohl kommuniziert wird, findet ein Dialog nicht statt, nannte ich diesen Beitrag, der im Oktober 2021 schon einmal an dieser Stelle lief. Obwohl kommuniziert wird, findet ein Dialog nicht statt. Mit meiner ersten Reise nach Vietnam im Februar 1973 begann zugleich eine bis heute nicht abgeschlossene Reise in fremde Denk- und Kommunikationsstrukturen, deren Existenz daheim selbst bei der Solidaritätsarbeit in Dritte Weltgruppen selten wahrgenommen wird. Und natürlich sind die Chancen dafür, bei vielreisenden Journalisten, Schriftstellern, Filmemachern und Touristen, die hauptsächlich für die Vermittlung von Fremde verantwortlich sind, doch dabei in der Regel vertrauten Normen folgen, noch viel geringer. Erst in der andauernden Konfrontation eigener Denkmuster mit den Ergebnissen ganz anderer Sozialisationen kann klar werden, dass Menschengruppen, ja ganze Nationen, möglicherweise eine ganz anders geartete Anschauung zum Beispiel des Verhältnisses zwischen Mensch und Umwelt entwickelt haben und aufgrund subjektiver und deshalb allenfalls mit dem Kopf nachzuvollziehender geschichtlicher Erfahrung auch mental und emotional zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft völlig anders einschätzen. Obwohl kommuniziert wird, findet ein Dialog nicht statt und die Missverständnisse bleiben unerkannt. 4 Jahre bin ich schon in Simbabwe, nach Abschluss der Arbeit als Medienberater zurückgekehrt, als Rundfunkkorrespondent mit ständigem Sitz in Harare. Da gelingt es eher zufällig, ein solches Missverständnis zu erkennen. Weiße und schwarze Parlamentarier aus den 12 EG-Staaten und den meisten afrikanischen Frontlinienstaaten hielten den Atem an. Zum Abschluss ihrer gemeinsamen Tagung zur Unterstützung eines unabhängigen Namibia Anfang April 1989 in Harare verlor der simbabwische Parlamentspräsident Didymus Mutasa für einen Moment die Beherrschung. 3 Tage lang hatte die Konferenz, schockiert durch Augenzeugenberichte aus den eigenen Reihen und von Kirchenvertretern, das Debakel des UN-Einsatzes zu Beginn des mühsamen Friedensprozesses in Namibia zur Kenntnis genommen. Da brach es aus dem sonst eher besonnenen Mutasa im Sessel des Konferenzvorsitzenden heraus. Wenn es das ist, was die westliche christliche Zivilisation zu bieten hat, dann zur Hölle mit ihr! Didymus Mutasa entschuldigte sich kurz darauf vor der gesamten Konferenz bei einer Vertreterin des namibischen Kirchenrates für seinen Ausspruch. Doch für einen Augenblick war deutlich geworden, mit welch tiefer Enttäuschung schwarze Politiker auf das fortgesetzte Töten schwarzer Menschen unter Aufsicht einer Weltorganisation reagieren, die für sie nach wie vor von Weißen beherrscht scheint. Und noch etwas wurde deutlich. Es gibt noch keinen globalen Dialog zwischen Schwarz und Weiß. Zu traumatisch ist das jahrhundertelange Erlebnis von Unterdrückung und Missachtung ihrer eigenen Kultur, das sich mit Angeboten materieller Hilfe und wirtschaftlicher Kooperation nicht aufwiegen lässt. Zurückgekehrt in sein Hotelzimmer versucht Mutasa, den tiefer liegenden Gründen dieser Frustration im Gespräch auf die Spur zu kommen. Ich bin ihm nachgeeilt, als er sichtlich verwirrt den Konferenzsaal verließ, die seltene Gelegenheit zu nutzen, andere Denkstrukturen kennenzulernen. Unsere Kultur wurde durch mehr als ein Jahrhundert zerstört durch Menschen, die sich selbst als Christen betrachteten, sagt er mir. Auf der anderen Seite hatten wir Gelegenheit, die Alternative zu beobachten, das Leben der Europäer. Und wir haben festgestellt, ihre Lebensweise wurde nicht zerstört. Nicht durch die Römer in England und nicht durch die Kolonisatoren in Deutschland. Aber das Ziel des Christentums in Afrika war es eben, unsere Kultur zu zerstören. Namen und Lebensweise unserer Menschen wurden als unchristlich betrachtet. Wir fühlen uns verletzt durch Menschen, die sich als Christen ausgeben und so tun, als habe es nicht irgendeine Art von Zivilisation in Afrika gegeben. Mutasa lächelt durch seine Brillengläser und fügt hinzu, immerhin, die früheste Zivilisation des Menschen begann bekanntlich in Afrika. Dann springt der simbabwische Parlamentspräsident von dieser kurzen Reflexion in die aktuelle Gegenwart. Wenn also die Vereinten Nationen in ihrer eigenen Weisheit Prozeduren ersinnen, die vollkommen falsch und gegen die Wünsche des namibischen Volkes gerichtet sind, ohne irgendeine Konsultation mit den Menschen in Namibia, sondern vielmehr in umfangreicher Abstimmung mit der südafrikanischen Regierung, dann finden wir das total unzivilisiert. Wenn es das Ziel ist, den Namibiern Freiheit zu bringen, dann hätte es erste Aufgabe der Vereinten Nationen sein müssen, sie und vor allem die namibische Befreiungsorganisation SWAPO in die Konsultationen einzubeziehen, die doch all die Jahre von der UNO als authentische Vertretung des namibischen Volkes unterstützt worden ist. Auf einmal wollen die Vereinten Nationen neutral sein. Neutral gegenüber was? Sie können nicht neutral gegenüber Apartheid sein und gegenüber Ungerechtigkeit. Wie kann Ahtisaari, der Namibia-Beauftragte des UN-Generalsekretärs, neutral sein, wenn er doch die Vereinten Nationen vertritt und als solcher auch die Nation von Simbabwe? Aber die Nation von Simbabwe ist nicht konsultiert worden über das, was in Namibia passieren soll. Dieses Verhalten kann niemals als zivilisiert beschrieben werden. Kommt also der Dialog, wie er zum Beispiel während der Harare-Konferenz zwischen westeuropäischen und afrikanischen Parlamentariern geführt wurde, zu spät, will ich wissen? Mutasa antwortet nach kurzem Überlegen. Generell kommt er zu spät. Wenn dieser Versuch, von Menschen mit westlichem und afrikanischem Hintergrund hier miteinander über Problemlösungen für das namibische Volk zu sprechen, wenn ein solcher Versuch durch unsere Vorfahren erfolgt wäre, wenn sie sich zusammengesetzt hätten, um die Kultur und das Leben unserer Menschen zu verstehen, dann wäre nichts auf diesem Kontinent zerstört worden, dann existierte noch ursprüngliche afrikanische Zivilisation. Sehen Sie, fährt Mutasa fort, in Europa gibt es das Konzept, dass der afrikanische Kontinent erst zu existieren begann, als er entdeckt wurde. Aber wir existierten lange bevor. Und nur weil die Europäer besser bewaffnet waren, zerstörten sie unsere Königreiche. 100 Jahre später sagen wir, liebe Brüder, eure Vorväter haben falsch gehandelt und ihr solltet nicht diesen Fehler wiederholen. Kommen wir nach Europa, beachten wir die Maßstäbe europäischer Kultur. Und wir verlangen, dass Europäer das Gleiche tun, wenn sie nach Afrika kommen. Und sie werden entdecken, dass es hier noch immer eine im höchsten Maße achtenswerte Zivilisation gibt. Eine wichtige Erfahrung in Mutasas eigener politischen Entwicklung hat ihn in besonderer Weise für einen Dialog zwischen Schwarz und Weiß geöffnet. Als Sohn eines Shona-Häuptlings wurde er am 27. Juli 1935 in der katholischen St. Faith Mission in Rusape geboren. Seine Schulerfahrungen in Rusape und in Goromonsi brachten ihn früh zusammen mit fortschrittlichen Weißen, die sich Mitte der 50er Jahre mit schwarzen Jugendlichen solidarisierten. Als Delegierter der African Nationalist Youth League kam Mutasa 1957 zum ersten Mal mit dem ANC in Berührung. Versuche, zusammen mit Weißen im damaligen Südrhodesien eine Enklave des Zusammenlebens auf einer Farm nahe von Salisbury zu gründen, scheiterten an der kolonialen Gesetzgebung. Mutasas Involvierung in einen Landstreit des Tangwena-Volkes im östlichen Bergland mit der zentralen weißen Administration und sein Kampf gegen die einseitige Unabhängigkeitserklärung des Smith-Regimes brachte ihn von November 1970 bis März 1972 in Isolierhaft. Nach der 1980 erreichten Unabhängigkeit setzte Didymus Mutasa sein Prestige als Parlamentspräsident ein, um den Traum von einer Zusammenarbeit der Rassen in einer sehr praktischen Form zu realisieren. Er ist Vorsitzender eines Trusts, der zusammen mit dem noch während des Befreiungskampfes aus Südafrika emigrierten Ehepaar Mark und Kathleen Collier vor den Toren der Hauptstadt Harare die Cold Comfort Farm plant und verwaltet. Eine Kooperative, die unter anderem mit Entwicklungshilfemitteln aus der Bundesrepublik neben Landwirtschaft auch eine Tischlerei und eine Weberei betreibt. 1987 kam zu diesen Aktivitäten eine von der Regierung abgesegnete, sehr ungewöhnliche Initiative hinzu. Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit begann ein der Farm angegliedertes Institut Dialogfühler in den Apartheidstaat nach Südafrika auszustrecken. Die Initiative sei von den Colliers ausgegangen, sagt Mutasa. Sie hätten vorgeschlagen, mit führenden Leuten in Südafrika zu sprechen. Nicht als eine Alternative zum Kampf gegen Apartheid, wie der Parlamentspräsident betont, aber als Ergänzung dazu, um ihnen klarzumachen, was die Ziele des Befreiungskampfes sind. Ende der Apartheid, Einführung von Demokratie und die Verpflichtung Südafrikas zu den Prinzipien der Völkergemeinschaft. Es könnte ja passieren, dass sie einsehen, worum es bei diesem Kampf geht und dass sie sagen, Lieber Himmel, lasst uns den Krieg beenden, denn wir stimmen doch mit den Zielen überein. Auf die Frage, ob ein solcher Dialog nicht das Argument konservativer europäischer Politiker unterstütze, Verhandlungen statt Sanktionen seien das rechte Mittel, um das Apartheid-Regime zu Reformen zu bewegen, antwortet Didymus Mutasa: Es ist Zeitverschwendung, mit der südafrikanischen Regierung zu sprechen. Es wäre sinnlos, wenn eine kleine Institution wie Cold Comfort mit dieser Regierung redet, wo doch alle Regierungen der Welt, die Vereinten Nationen, die ganze Zeit über versucht haben, mit ihr zu reden. Wir sprechen mit Vertretern der Bevölkerung, mit Schwarz und Weiß, über unsere Erfahrungen in einem Staat in Simbabwe, in dem die Hautfarbe überhaupt keine Rolle mehr spielt. Didymus Mutasa, der kleine Mann mit den großen Ideen und dem langen Atem, sie zu verwirklichen, wendet sich wieder seinem Tagesgeschäft zu. Und da ist die Bereitschaft zum Dialog unter seinen verdeckt um Macht und Einfluss kämpfenden Kollegen noch nicht sehr ausgeprägt. Wie oft mag er schon den einen oder anderen Stammesfürsten zur Hölle gewünscht haben? Oder ist das wieder eine typisch weiße Denkweise?